Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Dankeschön fürs Zuhören, danke auch für die Kommentare für den letzten Podcast mit Bill Kaulitz von Tokyo Hotel. Mona zum Beispiel hat auf meiner Instagram-Seite geschrieben, einer der wenigen Interviewer mit Fragen, die noch nicht gestellt wurden. Das gibt eine 1 mit Sternchen. Mona, darüber habe ich mich sehr gefreut, denn das ist mir wichtig. Dinge zu erfahren, die man so vorher noch nicht wissen konnte. Und das auf eine Art und Weise, wo mein Gast auch gerne erzählt, weil er sich wohlfühlt. Also, wenn ihr kommentieren wollt, gerne auch machen. Geht bei Instagram auf axel_trifft und ihr findet mich auch auf Facebook. Dankeschön auch fürs Weiterempfehlen und jetzt zum aktuellen Gespräch. Ich habe es ja schon angekündigt, mit Tobias Künzel von den Prinzen war so viel Gesprächsstoff da, dass ich eine zweite Folge davon machen konnte. Also viel Spaß jetzt beim Hören. Tobias, machst du Musik eher für dich oder eher fürs Publikum?
Ich mache Musik bestimmt auch manchmal für mich. Mhm. Und da gibt es auch ein kleines Publikum, also wenn ich mit Final Step oder mit meinen Rockbands unterwegs bin, da gibt es halt auch ein Publikum. Aber was die Prinzen betrifft, da geht es schon darum, dass man Sachen macht, die dann auch den Zeitgeist treffen und bei den Menschen ankommen, weil wir halt den Namen haben und die Plattform und dieses Trademark, die Prinzen, dass erstmal eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne da ist. Und da musst du schon gucken, dass du nicht nur machst, was dir selbst gefällt, sondern dass du dann auch Dinge tust, von denen du der Meinung bist, das betrifft ganz viele Leute. Ich wäre so gerne Millionär, ist so ein Ding von Sebastian. Hm. 1991 war ein sehr persönliches Lied. Das hat ihn persönlich sehr betroffen, aber mit ihm eben auch noch ganz, ganz viele Millionen andere Menschen. Hm. Und dann kam, du musst ein Schwein sein, 5 Jahre später, wo klar war, mit dem Millionär hat es nicht geklappt.
Die Musik muss ja aus euch kommen als Band.
Ja.
Also muss es euch auch prinzipiell gefallen, natürlich immer mit Blick aufs Publikum. Ihr müsst wissen, ob ihr es für euch gut genug findet, ob ihr es so weit mögen könnt, dass ihr sagt, diese Idee lassen wir auf die Menschheit dann irgendwann
richtig los. Also wir sind ja 7 Leute, 7 verschiedene Geschmäcker. Es ist nicht so, dass wir alle alles gut finden. Also wir finden auch Udo Lindenberg zum Beispiel nicht alle gleich gut. Weil du wirst dann immer ganz schnell in einen Topf gehauen, die Prinzen, und die finden das gut und die wählen alle das und die sind politisch alle so orientiert, das stimmt nicht. Wir sind 7 Individuen, zum Glück. Und da gibt es schon auch Abstriche, persönliche Abstriche, die man machen muss. Aber gerade auf so einem Album, da gibt es auch Songs, wo ich sage, naja, also auf einer Soloplatte wäre das bei mir nicht gelandet. Und das ist dann einfach so. Und da muss man durch und da muss man diesen Kompromiss eingehen und kann nur hoffen, dass es genügend andere Leute gibt, denen das gefällt und die das betrifft und mit denen das was macht.
Die Tatsache, dass ihr 30 Jahre und länger zusammen Musik macht, zeigt ja, dass ihr in der Lage seid, solche Meinungsverschiedenheiten auch auszutragen auf eine Art und Weise, die der Band insgesamt gut tut. Sonst würde es euch nicht mehr geben. Hat es auch so, ich schätze mal so in den frühen Jahren von euch, hat es da auch mal heftig geraucht?
Ja. Es hat immer heftig geraucht, aber am Ende hat eigentlich auch, wir haben halt alle Abitur und an der Hochschule studiert, die Vernunft hat oft gesiegt, auch wenn das wiederum nicht jeder gerne hört in der Band oder wenn das so ein bisschen unromantisch klingt, aber bei uns war die Vernunft auch immer, hat eine große Rolle gespielt und das Geschenk Prinzen wirft man nicht weg, also das ist einfach Quatsch. Hm. Das kann man dann beenden, in Würde beenden, wenn es soweit ist. Aber jetzt erstmal wirft man es nicht weg, sondern macht das Beste draus.
Hm. Vernunft ist da schon ein gutes Wort. Also wenn man kann hart streiten.
Ja.
Wenn man in der Sache bleibt beim Hartstreiten, macht es auch nichts. Wenn man harte Positionen hat, weil wenn man sachlich bleibt, dann hat man eine Chance zu sagen, okay, dort ist eine Schnittmenge, da finden wir uns. Und von dem Punkt aus geht es dann weiter.
Und muss gemacht werden, dass okay, dann lasst mich bei der oder der Sache raus. Hm. Dann stehe ich nicht im Weg. Ich trage das mit, aber ich muss mich nicht da äußern und in den Vordergrund stellen. Und das gibt ja schon so eine Sache. Also ich glaube an Liebe und Vernunft. Das ist so mein Credo. Hm. Und das sind ja eigentlich zwei Gegensätze. Aber ich glaube trotzdem dran. Und ich glaube, dass das funktioniert.
Wenn Liebe nicht vernünftig ist, ist es vielleicht auch nicht wirklich Liebe.
Kann sein. Kann sein. Man muss auch in der Liebe eine gewisse Vernunft walten lassen, ja. Ist richtig.
Wie seid ihr mit den Doofen zusammengekommen, abgesehen von eurem Wunsch, weil die haben ja 100 Jahre nichts gemacht?
Also Olli Dittrich und ich zum Beispiel sind schon immer privat befreundet, also auch familiär und so. Hm. Und wir sind immer im Kontakt gewesen. Olli hat auch mal eine Laudatio für uns gehalten, für die Prinzen gehalten. Und wir treffen uns auch zu Hause und so. Also das ist, wir waren immer dabei. Und dann hat Sebastian ihn aber getroffen bei irgendeinem Podcast, den er macht. und hat gefragt, hast du nicht Bock, irgendwie mit uns was zusammen zu machen? Und sagte, ja, die Doofen wollen sowieso wieder sich reformieren. Und da ist das dann so entstanden.
Also wir erwarten demnächst auch noch ein Comeback der Doofen. Auf irgendeine Art und Weise.
Auf irgendeine Art und Weise. Wie das machen die? Die sind ja spontan. Die sind ja da nicht festzunageln. Das ist ja das Interessante an den Doofen. Den kannst du jetzt nicht. Das ist wie, ich habe letztens erlebt, ich bin ja kein Fußballfan, aber ich habe erlebt, wie Jogi Löw gefragt wurde, ob denn nun dieser Müller mit im Mannschaftskader ist oder nicht. Und er hat sich da auch nicht festnageln lassen. Und genauso wenig kannst du die Doofen festnageln. Und genauso, am allerwenigsten kann ich irgendwas dazu sagen. Es ist einfach nur so, dass das so im Gespräch war, dass die sich da einfach dafür bereit erklärt haben, mit Blick auf ein mögliches Comeback der Doofen.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, mit Ecofresh und Motrip was zu machen?
Das ist so ein Wunsch von Sebastian. Der hat ist immer so ein großer Hip-Hop-Fan und möchte da gerne auch in der Szene so akzeptiert werden und so, was mir eigentlich egal ist. Ich bin ja Rock-Fan und anerkannter Rock-Schlagzeuger, also ich habe da kein Problem, in irgendeiner Szene anerkannt zu werden. Aber für Sebastian ist es halt sehr wichtig, da bei den Hip-Hopern da so auf Augenhöhe zu agieren. Und die sagen dann auch immer, dass sie als Kinder immer viel Prinzen gehört haben und so. Und da hat er sich sozusagen einen Wunsch erfüllt, damit, mit dieser Kollaboration. Das sagt man so, Kooperation.
Heute sind es immer Kollaborationen.
Kollabo.
Voll die Kollabo.
Eine Kollabo. Mit dieser Kollabo hat er sich da einen großen Wunsch erfüllt, ja.
Ja. Das ist schon schön, wenn man sich so Wünsche doch irgendwo auf einem gewissen Level erfüllen kann.
Ja, die waren natürlich auch bereit, das zu machen. Den Wunsch kann man nicht kaufen, sondern das ist einfach, da hat sie gefragt und die waren bereit mitzumachen. Also erst Eco und da hat dann wohl den Moped, Motrip noch gefragt. Sehr nette Kerle übrigens, habt ihr ja kennengelernt jetzt. Ich habe die bei dem Eurovision Song Contest getroffen. Also wir hatten mit der Produktion des Songs als Band nur bedingt zu tun. Das ist bei dem ganzen Album so ein bisschen zu hören. Und haben sie dann persönlich getroffen am letzten Freitag, Samstag. Und sind sehr nette Jungs.
Mir fällt jetzt gerade auf, weil du das gerade gesagt hast, dass die Jungs als Kids Prinzen gehört haben und Rapper geworden sind. Das ist nicht ganz unlogisch, weil die Texte sind ja der Schwerpunkt. Beim Rap immer. Dass man irgendwo trickreich arbeitet mit den Texten, mit den Formulierungen, wie man die Reime da zusammenbekommt. Was bei euch immer aufgefallen ist, abgesehen davon, dass die Musik immer gepasst hat, die ihr da gemacht habt, dass das immer alles auf einem sehr, sehr ordentlichen Level war, die Texte haben bei euch im Prinzip immer eine genauso wichtige Rolle gespielt.
Ja. Das war Annette Humpe, die damals gesagt hat, deutschsprachige Popmusik ist 80% Text, 20% Musik. Und wir haben da tatsächlich haben immer großen Wert drauf gelegt. Nicht immer gleichermaßen, aber solange wir mit Annette Humpe zum Beispiel zusammengearbeitet haben, haben wir wirklich extremst großen Wert drauf gelegt, dass unsere Texte wasserdicht sind. Dass da keine Füllzeilen gibt oder Füllworte oder Sachen, die nicht nötig wären, sondern haben wir wirklich auf jedes Wort dreimal auf die Goldwaage gelegt und umgedreht. Und das ist, das spielt schon eine große Rolle bei den Prinzen. Das ist ja auch die Aussage, ist ja auch wichtig.
Das hat mir Adel Tawil auch erzählt, dass die Annette so eine wahnsinnige Besessene ist, wenn es um Texte geht, bis hin zum Wort an einer Stelle.
Ja.
Und dass die dort praktisch auch in Agonie verfallen kann, an einem komplett fertigen Song. Diese eine Stelle, da stimmt was nicht.
Ja.
Und solange, bis da nichts gefunden ist, ist der Text noch nicht fertig.
Und wird das nicht rausgegeben. Ja, das kenne ich auch. Und das ist auch gut so.
Wie einigt ihr euch selbst als Band heutzutage? Wann macht ihr den Deckel drauf auf einen Text?
Also beim letzten Album haben wir mit anderen Autoren zusammengearbeitet. Also im Prinzip bei jedem Song gab es noch einen Co-Autoren. Und dann haben wir zum Teil auch schon sehr akribisch dran gearbeitet. Es kommt immer mal so eine Füllzeile, es rutscht mal mit rein, aber wir sind schon nach wie vor darauf bedacht, dass die Texte wasserdicht sind und stimmen jetzt inhaltlich und thematisch. Wie gesagt, wir sind 7 Leute und auch jetzt, man müsste das so sagen, wir gehen auf die 60 zu. Und da ändern sich auch bestimmte Einstellungen und Meinungen. Und da muss man jetzt nicht immer 100%ig hinter allem stehen, was da gesagt wird. Aber es muss auf alle Fälle wasserdicht sein und stilistisch und handwerklich gut gemacht. Und da haben wir drauf geachtet. Und wie gesagt, haben mit ganz tollen Autoren zusammengearbeitet. Ich zum Beispiel ich war derjenige, der auch mit Frauen zusammengeschrieben hat. Das mache ich sehr gerne. Also um auch die weibliche Sicht direkt mit reinzubekommen. Ich habe mit Nina Müller von Poems of Jamiro zusammengearbeitet. Eine wunderbare, großartige Autorin und Sängerin. Die hat auch super gesungen. Ich habe einen Song bekommen von Mia Agata. Die arbeitet mit einem Produktionsteam aus Berlin zusammen. Das ist auch mit auf dem Album. Ich habe mit Ulla Meinecke für mich das Highlight auf der Platte, also meinen absoluten Favoriten geschrieben. Der Mann im Mond ist ein Mädchen. Und die Zeile kam von ihr so angeflogen, die war super. Und wir achten dann natürlich, wenn wir mit anderen zusammenschreiben, ist das so auch schon so wie so ein Armdrücken, dass man sich nichts vergibt und dass man nicht einfach loslässt, sondern versucht, Schwachstellen zu finden und die auszumerzen.
Das ist spannend. Der Mann im Mund ist ein Mädchen, ist auch so ein Ding, was ich mir notiert habe.
Ja.
Wie heißt es so schön im englischsprachigen Raum? You've come full circle.
Full circle?
Da schließt sich irgendwo der Kreis. Ach so, da schließt sich der Kreis, ja. Da gibt es so einige Sachen, wo man so merkt, da schließt sich irgendwo ein Kreis. Ich bin hierher gefahren heute von Dresden nach Leipzig und ich hatte zwei Ohrwürmer abwechselnd.
Ah.
Und das hängt alles damit zusammen, dass ich unser Gespräch ständig so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Und das war immer, nehme ich mit auf den Ritt.
Ach so, ja. Ja.
Auf dem Sofa und ich bin der schönste Junge aus der DDR. Immer im Wechsel.
Und da schließt sich auch der Kreis wieder. Wunderbar.
Ihr habt als reine A Cappella-Band angefangen.
Ja.
Annette Humpe hat dann gesagt, da müssen wir noch ein bisschen was dazu machen.
Also es war so, dass ich eingestiegen bin im Jahr 1991, im Februar. Da gab es noch ein paar Verträge, ein paar Verpflichtungen als A Cappella-Band, die habe ich mitgemacht. Aber eigentlich bin ich dazugekommen, als Annette Humpe die Band unter ihre Fittiche genommen hat und gesagt hat, Popmusik braucht Groove. Und A Cappella ist schön, aber da muss unten was rattern. Und da gab es große Diskussionen mit Sebastian damals. Mich hat das nicht so gestört als Schlagzeuger. Mich hat nur gestört, dass es kein Live-Schlagzeug war. Aber ich war ja auch nicht so A Cappella verliebt oder so. Diese Kleinkunstsache war mir eher so ein bisschen suspekt. Aber mit Sebastian gab es große Diskussionen, der das ganz furchtbar fand, seine schöne A Cappella-Kunst jetzt kaputt zu rammeln. Aber er hat sich zum Glück überzeugen lassen, beziehungsweise hatte Annette das gar nicht produziert, ohne diese Vorgabe. Und das hat ja funktioniert. Das war der erste Nummer, Gabi und Klaus. Das ist A Cappella mit Groove. Und Gabi und Klaus ist da einfach angelehnt an Tom Steiner. Wenn man sich den Groove von Tom Steiner anhört, Gabi hat Sehnsucht, ist schon sehr da angelehnt. Und das war Annettes Intention, A Cappella-Sachen mit Schlagzeug zu machen. Und das hat ja dann auch sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, da kommen ja viele Dinge sehr schnell aufeinander. Erstens mal, deutsche Musik hatte da gerade so ihr letztes Tal der Tränen hinter sich gehabt. Nach so der Neuen Deutschen Welle und dann so diese ganzen Singer, Songwriter, Rocker,
ja,
Truppen, die dann so ab Mitte der 80er gekommen sind, so in den frühen, so um die Jahrzehnt, in diesem Jahrzehntwechsel war wenig. Und als die Ohren sich wieder geöffnet haben für deutschsprachige Musik aller Art, wart ihr auch plötzlich da.
Waren wir da, ja, und die Ärzte, Fanta 4 und so, die waren dann, Jule Neigel gab es dann auch noch, das war so Ende 80er. Ja, das war so eine Zeit, wo es dann wieder losging mit deutschsprachigen Sachen. Das ist ja immer wie so eine Sinuskurve.
Ja, ja, klar.
Und wenn du einmal auf den Zug aufspringst, dann fährst du mit.
Dann kam Viva.
Genau.
Und ich denke mal, dass Viva in diesem Zeitfenster gestartet ist, hat euch auch gewaltig geholfen, die ganze Sache so groß werden zu lassen, wie sie geworden ist.
Ja. Ja. Viva hat, wir waren erst im Radio populär, klar, und dann gab es diese Videokultur. Und da haben wir, die haben natürlich Content gebraucht, die brauchten was sie senden. Und da wir von Anfang an zu all unseren Songs irgendwie so kleine Videos gedreht haben, damals noch mit Mike Leckebusch, dem legendären Erfinder des Beat Clubs, Der hat mit uns die ersten Videos gemacht. Und da haben wir praktisch genug Material gehabt, was sie auch spielen konnten. Und dann waren wir so ein bisschen die Lieblinge. Und dann kam MTV noch, diese MTV Deutsch, die das dann Viva Konkurrenz gemacht haben. Und da mussten wir dann auch laufen. Und das hat uns auch geholfen, na klar. Und das war auch sehr jung. Und das hat uns auch dieses junge Publikum dann, dadurch haben wir das junge Publikum behalten.
Hm. Diese Multiplikatorenfunktionen von Viva, die es damals gab in den 90ern, heute müsstet ihr praktisch auf TikTok starten.
Wahrscheinlich, ja.
Ja,
naja, dann, wie gesagt, die neue Währung sind da nicht verkaufte CDs, sondern Streams. Du rechnest ja an Streams. Hm. Wie oft wurde ein Titel gehört? Und die werden dann nicht mehr runtergeladen, die werden nur gehört. Und das ist so die neue Währung und da muss man sich anpassen. Aber dafür haben wir wiederum eine Plattenfirma zum Glück, dass wir uns mit solchen Sachen nicht befassen müssen. Die müssen dann entscheiden, was die passenden Titel sind zum Veröffentlichen. Haben sie jetzt auch gemacht bei den 6 Vorveröffentlichungen, weil sie davon ausgegangen sind, das sind die Nummern, die eben das Streaming-Publikum interessiert und dadurch wirst du dann steigst du in der Popularität. Und was natürlich nach wie vor extrem wichtig ist, ist Radio.
Hm. Es heißt ja immer, Musiker werden für Streaming und Co. nicht so bezahlt, wie es sein sollte. Wie siehst du das als, ich muss das mal ablesen, stellvertretendes Aufsichtsratmitglied der Verwertungsgesellschaft GEMA?
Genauso sehe ich das. Also das ist so, es gibt wahrscheinlich gute Deals zwischen den Streaming-Companies und den Plattenfirmen, das weiß ich nicht, aber die haben das ganz gut gelöst. Autoren werden ganz schlecht abgerechnet. Das ist eine Verhandlungssache, da muss man einfach nochmal ran. Also aus Sicht der Autoren ist es wirklich ein absolutes Minusgeschäft, die Streamings. Hm. Weil da wird nicht sehr viel gegeben. Es gab ja auch diese YouTube-Diskussion, wenn sich jemand auf YouTube ein Video anguckt, da waren die Leute ganz aufgeregt, hoch, es muss euch wohl Geld für YouTube bezahlen. Darum geht es ja nicht. Man muss ja auch kein Geld dafür bezahlen, wenn man Radio hört. Hm. Aber es geht darum, dass der Radiosender bzw. YouTube selbst für die Nutzung der Musik den Autoren was zurückgibt. Und das wissen auch wiederum viele nicht. Die Autoren und die Interpreten sind oft nicht die gleichen. Also oft kennt man die Leute, die das Lied geschrieben haben oder denen, die sich das ausgedacht haben, die kennt man gar nicht. In unserem Fall ist es so, dass wir zumindest immer anteilig mit an den Songs beteiligt sind. Aber die Leute, mit denen wir zusammengeschrieben haben, die kennt man oft auch nicht. Und die sind nicht im Fokus der Leute, aber ohne die gäbe es die Songs nicht und die müssen irgendwie was zurückbekommen für ihre Arbeit, für ihre Idee, für ihr geistiges Eigentum, woran sich andere erfreuen.
Hm. Hast du da Hoffnung, dass sich da auf absehbarer Zeit ein bisschen was zum Besseren ändert?
Nein, weil ich kann nur kämpfen, dass es anerkannt wird und dass es einfach ähnlich wie das Grundgesetz, was man einfach so ändern kann, dass da einfach auch eine Vorgabe gibt, die den Menschen einhämmert, das, was du da tust oder das, was du da konsumierst, hat einen Wert. Und du kannst auch keine Cola klauen, also musst du dir auch überlegen, was ist dir das Lied wert oder was du da gerade anhörst oder das Musikstück. Hm. Und ich habe aber keine Hoffnung, weil natürlich jeder guckt, wo es am preiswertesten ist und wo er nichts bezahlen muss und wie er irgendwie sich am besten durchwurschtelt oder durchmogelt. Und deshalb muss da einfach vom Gesetzgeber müssen da klare Ansagen gemacht werden und muss das einfach ordnungsgemäß und ordentlich geregelt sein. Hm. Und ohne jetzt die alleinstehende Mutter mit 3 Kindern dazu zu verdonnern, fürs Musikhören Geld zahlen zu müssen, sondern da gibt es ja die Konzerne, die Musik nutzen und damit sich die Leute fangen und die wie YouTube und so, und die müssen dann angemessen an die Autoren und Interpreten vergüten.
Hm. Damals, als die Entscheidung gefallen ist, ja, wir machen Musik mit Beat,
ja,
drunter. Ihr habt euch ja dann später dann auch einen richtigen, echten Schlagzeuger geholt, also nicht, ja, mehr nur die Rhythmusmaschine losmachen lassen. Gab es da irgendwo in dieser Entscheidungsphase von dir den Impuls zu sagen, kann ich noch machen, ich bin der Schlagzeuger?
Nö, ich bin der Sänger, ich war Leadsänger bei den Prinzen. Ich war ja einer von den 5 A Cappella-Leadsängern. Hm. Und du musst den Schlagzeuger ran und alle kannten wir schon lange. Den Sebastian und alle kannten sich auch von der Musikhochschule. Wir haben zusammen Musik studiert. Hm. Alle ist ein kleines bisschen jünger als wir. Das hat ein bisschen später angefangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit Ali, wir reden viel über Schlagzeuge und jetzt gerade auch, wenn so große Fernsehsendungen sind, wo viele Bands auftreten, dann gucken wir uns die Schlagzeuge an und sowas. Aber es gab da nie irgendwelche Belehrungen oder irgendwas. Wir reden drüber. Wir sind da halt beide Trommler, aber Ali macht sein Ding bei den Prinzen Und da würde ich nie reinreden. Das ist, ist sein Ding und da habe ich, hab ich mich immer hundertprozentig rausgehalten, weil das wäre Quatsch, mich da reinzuhängen. Das macht er, macht das super und ist halt der Prinzenschlagzeuger. Hm. Aber wir reden natürlich viel über das Trommeln und über das Schlagzeugspielen und haben beide Spaß dran.
Was für ein Typ Schlagzeuger fasziniert dich?
Die wilden Rocker. Also ich bin, Queen, der Roger Taylor von Queen in den 70ern, das war ein ganz großes Vorbild. Carl Palmer von Emerson, Lake & Palmer, der ganz wahnsinnig, wahnsinnig komplizierte Sachen getrommelt hat und trotzdem immer noch rockig geblieben ist. Keith Moon von The Who, das sind so die großen Trommler, oder Cozy Powell natürlich auch so die, oder Ian Paice von Deep Purple. Also ich könnte jetzt ganz viele aufzählen, die also ihre eigene Technik gemacht haben. Phil Rudd von AC/DC. Die müssen immer ein bisschen swingen noch. Also man, zum Beispiel der AC/DC-Schlagzeuger swingt auch. Das muss man mal sich anhören.
Highway to Hell. Das ist lustig zu hören. Ich mag AC/DC auch sehr. Mhm. Schon seit Kindertagen. Mhm. Ich fand die Alben, bei denen Phil Rudd nicht getrommelt hat, irgendwie nicht so sexy.
Erstaunlich, ne? Ja. Und für das sind zum Beispiel, das sind so die Trommler, mit denen ich groß geworden bin und die ich gut finde und die ich einfach, im Jazzbereich so Billy Cobham finde ich auch nicht schlecht. Aber das sind, wir gehen jetzt ins Detail. Wir gehen jetzt in ein musikspezifisches Journal gehen wir über. Das können wir dann beim Kultursender anbieten.
Okay. Leipzig. Stadt, in der alles losgegangen ist, die Stadt, in der du auch jetzt wieder bist.
Ja.
Inklusive kurzem Aufenthalt in London für eine ganze Weile.
Für 12 Jahre.
Was ist es, was dich immer wieder nach Leipzig zurückbringt?
Naja, hier habe ich meine Kindheit verbracht. Hier kenne ich tatsächlich jede Ecke. Und hier weiß ich auch, wenn irgendeine Straße gesperrt ist, welchen Weg ich nehmen muss, um trotzdem ans Ziel zu kommen, ohne auf die Karte oder ins Navigationssystem zu gucken. Das ist einfach schon sehr vertraut.
Was macht für dich den Leipziger an sich aus?
Der Leipziger, das ist ja eine historische Geschichte. Wenn man die Sachsen sich jetzt mal anguckt, da hat man Chemnitz so die Industrie, also ein Industriebürgertum. In Dresden sind es so die royalen und königlichen Lieferanten. Und in Sachsen hast du eine gewisse Weltoffenheit durch die Messen, weil wir waren ja zweimal im Jahr, auch zu DDR-Zeiten, war die ganze Welt zu Gast. Und du hast da sozusagen, warst es gewohnt, andere Nationen, andere Mentalitäten und andere Menschen zu begrüßen und zu beherbergen. Und das ist drin im Leipziger.
Die Leipziger, weil du es gerade gesagt hast, sind praktisch die Holländer von Sachsen.
Die Fliegenden, wieso?
Ja, die Holländer sind ja eine große Händler.
Ja, das stimmt.
Nation, aber die das heißt, viel Handel getrieben haben, Kaufmänner. Und das hast du ja hier im Prinzip ja auch allein durch die Messe.
Ja, ne, aber es geht weniger der Handel. Die Messe war ja mehr so ein Ausstellungs-, ein Vorführeffekt. Aber es ist so dieses Willkommen heißen und dieses sich für andere Dinge und Menschen zu interessieren und denen einen Boden und ein Zuhause zu geben für eine kurze Zeit, das ist, glaube ich, so drin.
Ich komme da drauf, weil ich gestern mit einem Holländer gesprochen habe.
Ja.
Mit Dotan.
Ja.
Der mir so ein bisschen die was so über das holländische Gemüt erzählt hat. Mhm. Und er sagt, das sind Leute, die sind tolerant, die sind weltoffen, die sind sehr down to earth.
Ja.
Ich finde schon, da kann man auch den Leipziger an sich wiedererkennen.
Das kann sein. Ich mag die Holländer auch sehr gern. Ich mag natürlich auch die Engländer sehr gern. Mit ihrer, den Humor, den kann ich unterschreiben. Und ich mag auch die Holländer sehr gern mit ihrer Art und Weise und auch diesem lockeren Umgang miteinander.
Jetzt, wo du wieder mehr in Deutschland Zeit verbringst als in England, was vermisst du an England?
Ich vermisse an England im Moment gar nichts, weil ich weiter arbeite. Es wird im Oktober ein neues Musical geben, weil dort ja wieder geöffnet ist. Also falls nicht irgendeine ostfriesische Mutante auf uns zukommt, auf die Welt, dann denke ich mal, dass wir im Oktober in London auf die Bühne gehen können mit einem neuen Musical, zu dem ich die Musik geschrieben habe. Ein Roman von Charles Dickens als Musical. Umgeschrieben, David Copperfield, also nicht der Zauberkünstler, sondern wirklich die Romanfigur. Und das gibt's im Oktober und da habe ich so viel dort noch zu tun und bin mit Leuten in Kontakt, dass ich eigentlich im Moment wenig vermisse. Es ist komisch, die Wohnung, den Mietvertrag gekündigt zu haben und nicht mehr nach Hause zu kommen, sondern in ein möbliertes Loft oder ein Hotel. Aber das bin ich ja durch die Prinzen auch gewohnt. Wir sind ja ganz viel unterwegs.
Ich danke dir. Ich habe irre viel erfahren.
Sehr gut.
Ich habe viel Spaß dabei gehabt.
Ja, ich habe auch viel erfahren.
Axel trifft Tobias Künzel von den Prinzen. Das aktuelle Album heißt Krone der Schöpfung. Alles Aktuelle über die Band erfahrt ihr auf ihrer Website dieprinzen.de. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bitte weiterempfehlen bei Freunden, Kollegen, Nachbarn, Verwandten und Bekannten. Ich freue mich über jeden neuen Hörer, jeden neuen Abonnenten. Neue Folgen gibt es immer am Dienstag, immer kostenlos zum Hören per Download auf allen möglichen Podcast-Portalen, Spotify zum Beispiel, Amazon, Apple Podcast. Auch auf Audio Now und auf hitradio.rtl.de. Bis zum nächsten Mal.